Hallo an alle da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin. Euer integrativer Psychiatrie-Podcast der Karl-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Heute soll es speziell um das Thema Schizophrenie gehen und insbesondere darum, wie diese auf der neurochemischen, biologischen, medizinischen Ebene funktioniert und die damit einhergehende Medikation. Und weil das ein riesengroßes Thema ist, bin ich nicht alleine hier, sondern mit Frau Dr. Ulrike Martinsen. Und ich würde sagen, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du wieder bei uns bist.
Sehr gerne.
Ja, schön, dass wir das so geschafft haben. Eventuell magst du kurz nochmal was zu deiner Person sagen. Die drei Geschichten hatten wir ja schon mal. Da können die ZuhörerInnen an anderer Stelle nochmal reinhören. Aber nochmal kurz, wer bist du?
Genau. Ich bin in der Karl-Jaspers-Klinik die Chefärztin der Klinik für Suchtmedizin und die stellvertretende ärztliche Direktorin. Deshalb sind die drei Geschichten ja auch in dem Podcast für Abhängigkeitserkrankungen drin.
Genau. Hier vielleicht nochmal die Werbung an der Stelle. Hört da gerne nochmal rein. Und wir wollen jetzt heute nochmal der Schizophrenie ein bisschen näher auf den Grund gehen, der Wahrheit der Schizophrenie. Und erstmal als einsteigende Frage, was genau bedeutet Schizophrenie aus medizinischer Sicht?
Schizophrenie ist eine schwere hirnorganische Erkrankung, die mit einem umfangreichen Symptomkomplex verbunden ist. Und wir sprechen heutzutage eigentlich weniger sozusagen von der Schizophrenie als von einer Schizophrenie-Spektrumstörung, weil es verschiedenste Formen gibt und verschiedene sozusagen individuelle Symptomausprägungen bei unterschiedlichen Patienten. Also es ist nicht so, dass man sagen würde, jeder Mensch, der an einer Schizophrenie leidet, hat quasi die gleichen Symptome.
Und deswegen spricht man ja auch manchmal von diesem schizophrenen Formenkreis. Habe ich das richtig?
Genau.
Und man nennt es ja auch manchmal so ein bisschen das Chamäleon der Psychiatrie. Kann das sein?
Och, es gibt ja mehrere Chamäleons, nicht nur die die Erkrankung des schizophrenen Formenkreises. Es gibt aber tatsächlich, also man hat sozusagen Trennungen gesucht, man hat Einheiten gesucht und Kategorien gesucht und es gibt eben verschiedene Erkrankungen, die mit dem Begriff Schizophrenie bezeichnet werden, die alle sowohl Positiv- oder Plus-Symptome als auch Negativsymptome, Minussymptome beinhalten, aber unterschiedliche Verläufe haben und unterschiedliche Schwerpunkte eben in den Bereichen der verschiedenen Symptomkomplexe. Also es gibt Formen, da spielen Positivsymptome eine untergeordnete Rolle. Es gibt aber auch Verlaufsformen, wo die Patienten relativ wenig Negativsymptome haben.
Ja, das ist super, super spannend, weil wir auch in der Basics-Folge, die im Nachhinein nach dieser Folge veröffentlicht wird, auch nochmal über diesen Symptomkomplex ja sprechen und über diesen bunten Blumenstrauß eigentlich, den wir da an Symptomen haben. Auch wie du sie gerade schon angesprochen hast, die Negativsymptome, aber auch die Positivsymptome. Bei den Negativen, es fällt etwas weg auf ganz, ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Ich weiß nicht, fällt dir da ein Beispiel zu ein?
Ein Beispiel an, im Sinne einer, wie sowas aussehen kann oder was meinst du
genau, zum
Beispiel? Genau, also es gibt Patienten, die unter einer sogenannten Hebefreden-Schizophrenie leiden. Das sind Patienten, die häufig früh erkranken und gar nicht mal so viel Positivsymptome haben, sondern vorwiegend einen Verlauf, bei dem immer mehr verschiedene Fähigkeiten wegfallen. Also die Patienten haben immer weniger kognitive Flexibilität. Sie haben weniger Fähigkeit, Gefühle intensiv wahrzunehmen. Sie sind immer weniger innerlich strukturiert, um ihren Alltag zu bewältigen. Und genau, das wäre sozusagen so eine Verlaufsform, die ganz charakteristisch ist und zu einer schon schwerwiegenden persönlichen und sozialen Einschränkung führen kann und häufig auch zu einer schwerwiegenden Einschränkung der Lebensqualität. Es gibt Verlaufsformen, die in erster Linie von Ängsten geprägt sind. Das sind dann die paranoiden Schizophrenien. Die haben aber auch dann wieder sozusagen Unterformen. Da gibt es Patienten, die sind nur einmal in ihrem Leben betroffen von einer Episode. Dann gibt es Patienten, die immer wieder, häufig so in der Größenordnung von 8 bis 12 Mal im Leben, eine Episode mit produktiven Symptomen, also mit Plus-Symptomen haben und dazwischen keine ganz gravierenden Einschränkungen, sondern ihr Leben ganz normal und kompetent, häufig auch ihren Beruf ganz normal und kompetent sozusagen weiterleben können. Und es gibt auch Patienten, die schwer und chronisch erkranken und die eben eine Kombination von häufig schwer zu behandelbaren oder hartnäckigen Minussymptomen haben und diese haben die Tendenz zu bleiben und die zusätzlich immer wieder Schübe haben mit ausgeprägten Positivsymptomen, also sogenannte psychotische Schübe. Psychose beschreibt ja tatsächlich nicht oder ist ja nicht ein Symptomkomplex, der Schizophrenie eigen ist, sondern das beschreibt sozusagen, dass dass Symptome vorliegen, die mit Realitätsverlust einhergehen. Nicht immer so, dass die Betroffenen die Realität gar nicht mehr erkennen können, aber häufig so, dass sie zusätzlich noch Dinge wahrnehmen, die andere Menschen nicht wahrnehmen oder die einfach auch nicht real sind. Wie zum Beispiel, dass sie Halluzinationen haben, Halluzinationen im Sinne von akustischen Halluzinationen, das heißt, dass sie etwas hören, was nicht real ist oder sogar Stimmen hören, die nicht real sind, die mit ihnen sprechen, manchmal aber auch nicht mit ihnen sprechen oder dass sie Dinge sehen, die nicht real sind oder sehen, dass Dinge etwas tun, was nicht real ist. Ganz am Anfang der Erkrankung ist es zum Beispiel relativ häufig, dass die Betroffenen sehen, dass sich etwas bewegt, was sich nicht bewegen sollte. Der Tisch bewegt sich, in der Wand entstehen Dellen oder ähnliche Symptome. Es gibt für alle Sinne diese Halluzinationen. Es gibt also auch Halluzinationen im Geruchssinn, im Tastsinn. Es gibt im schlimmsten Fall sogar szenische Halluzinationen, wo mit allen Sinnen gemeinsam ganze Szenen wahrgenommen werden, die nicht real sind. Und diese Wahrnehmungsstörung, diese Halluzinationen sind sozusagen ein Teil von Psychosen. Es gibt in den Psychosen zusätzlich dann wahnhaftes Denken. Wahnhaftes Denken bezeichnet, dass eine feste Überzeugung vorliegt, die nicht widerlegt werden kann. Das ist tatsächlich nicht etwas Absolutes, sondern das ist schon ein Kontinuum. Man kann schon auch sozusagen ein bisschen wahnhaft sein oder eine gewisse wahnhafte Stimmung haben, das Gefühl haben, es ist etwas nicht in Ordnung und das ist vielleicht gegen mich gewendet oder aber es ist etwas nicht in Ordnung oder anders als sonst und es ist ausgesprochen für mich. Also ich habe zum Beispiel etwas Besonderes zu erwarten. Es ist aber so, dass dieses wahnhafte Denken eben nicht in Frage gestellt werden kann. Man kann nicht an einen Punkt kommen in dem Gespräch mit einer Person, wo die sagt, ja, in der Tat, du hast das widerlegt, das ist nicht so. Sondern auch wenn rein kognitiv die Person zum Beispiel sagt, ja, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass es so ist. Ne? Das ist so der typische Charakteristikum des Wahns.
Und da gibt es ja auch noch so ein Zitat, sage ich jetzt mal, das gesagt wurde, dass man den Wahn nicht ausreden kann. Auch so ein bisschen als, ich sage jetzt mal in meiner Sprache, Front gegen die Psychotherapie im Kontext der Schizophrenie, weil der Wahn ja als Ich-Synton wahrgenommen wird und wie du das gerade schon beschrieben hast. Ne? Also dieser Wahn, der gründet oder die Psychose gründet auf dem Nährboden der Realität, der Wahrheit, die wir alle irgendwo wahrnehmen und daraus bildet sich das irgendwo und dadurch ist es natürlich dann auch super schwierig für die Betroffenen, das abzugrenzen, vor allem, weil diese Möglichkeit, das zu reflektieren, gar nicht da ist.
Also der Wahn entsteht ja tatsächlich, also es gibt sozusagen eine, finde ich, sehr nachvollziehbare Hypothese, wie Wahn entsteht, möglicherweise auch Wahrnehmungsstörungen. Und zwar ist das eine Hypothese, die eng mit dem Neurotransmitter Dopamin zusammenhängt. Der Neurotransmitter Dopamin steht im Mittelpunkt sozusagen der Psychose und vor allem der schizophrenen Psychose. Es gibt Forschungsergebnisse, auf die ich gerne gleich auch noch eingehen kann, dass auch andere Neurotransmitter noch eine Rolle spielen, aber schlussendlich geht es um Dopamin.
Magst du das einmal genauer erklären? Also was ist mit dieser Dopamin-Hypothese ganz genau gemein? Ich meine, das hatten wir ja schon mal bei der Depression mit der Serotonin-Hypothese und so weiter und so fort. Bring da doch bitte ein bisschen mehr Licht ins Dunkel.
Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass unsere Gefühle im limbischen System entstehen dadurch, dass wir entweder Dinge denken oder Dinge wahrnehmen. Das heißt, quasi von den höheren kognitiven Funktionen wird etwas ins limbische System hineingesendet und dadurch entstehen die Gefühle. Das ist sozusagen die Top-Down-Entstehung von Gefühlen. Bei Psychosen und bei Wahnentwicklung scheint es andersrum zu sein. Das heißt, im limbischen System ist zu viel Dopamin vorhanden und das Dopamin ist unordentlich. Dopamin wird normalerweise getaktet ausgeschüttet. Da gibt es immer so kleine Bursts, so kleine Ausschläge. Und wenn man sich auf etwas freut, gibt es mehr Dopamin. Und wenn dann das Ereignis eintritt, gibt es einen kleinen besonderen Peak und dann klingt das langsam wieder ab. Wenn besonders viel sozusagen Dopamin wird ausgeschüttet bei berechtigter Vorfreude, was auch zum Beispiel ganz viele lerntheoretische Erwägungen ganz gut erklärt. Wenn jemand jetzt eine Schizophrenie hat oder eine andere Form der Psychose, dann ist es so, dass in dem Bereich, wo normalerweise sozusagen Freude und Vorfreude entstehen, zu viel Dopamin unordentlich ausgeschüttet wird. Ach genau, vielleicht noch ergänzend, wenn wir enttäuscht werden, kommt kein Dopamin. Da gibt es so eine Lücke in diesen Bursts. Das ist sozusagen so dieses enttäuschende Gefühl. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das läuft nicht mehr sozusagen von außen gesteuert, also durch Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen, unsere Umwelt verursacht, sondern das ist zuerst da. Zuerst ist viel Dopamin da, das heißt irgendwie so eine Idee von Vorfreude. Es wird etwas Wichtiges passieren, das mir Freude verursachen wird oder Enttäuschung. Und dann auch manchmal Lücken entstehen, wo auf einmal Enttäuschung da ist, ohne dass ich von außen quasi einen Input habe, dass das verursacht oder Gedanken habe, die das verursachen, dann fängt das Gehirn an, nach Erklärungen dafür zu suchen. So sind wir einfach konstruiert. Unser ganzes Gefühlssystem ist darauf eingestellt, dass es Ursachen für die Gefühle gibt, die wir auch versuchen zu erforschen. Wir möchten gerne wissen, woran liegt das, dass ich dieses Gefühl jetzt habe, um sozusagen möglicherweise Gefahren begegnen zu können oder um soziale Kontakte pflegen zu können oder sowas. Das ist einfach anthropologisch sinnvoll. Es ist sinnvoll sozusagen, um das Überleben der Art zu sichern, dass wir herausfinden, warum habe ich jetzt dieses Gefühl. Nun ist es so, wenn das ganze Gefühlssystem quasi außer Kontrolle geraten ist, dann sucht das Gehirn nach einer Erklärung und greift quasi nach den Sternen, greift nach Gedächtnisinhalten, nach irgendwelchen Wissensschnipseln, die wir abgelegt haben und verbindet die miteinander, bis sozusagen eine gewisse Erklärung da ist. Und dann kann etwas zum Beispiel entstehen, wie das Gelb, was ich jetzt gerade hier sozusagen bei Emmas Trinkflasche sehe, eine besondere Botschaft ist für mich. Weil und dann gibt es ein ganz ähnliches Gelb auch noch in der Wand, an der Wand, an dem Bilderrahmen. Das muss ja irgendwie eine Bedeutung haben, die mit mir zu tun hat, denn ich habe ja gerade dieses intensive Gefühl.
Und ich finde,
so können solche Dinge auf der neurobiologischen Ebene erklärt werden.
Und dieses lösungsorientierte Denken, was ja in uns allen irgendwie vorhanden ist, ist ja erstmal was ganz Normales. Und dann finde ich aber auch so klasse, dass du nochmal gesagt hast, dass es auf Gedanken zurückgreift, auf Sachen, die erlebt wurden, also auf der individuellen Biografie der Person, auch in diesen Erklärungsansätzen. Und da ist es ja auch so, dass zum Beispiel, korrigier mich bitte, wenn es falsch ist, aber Menschen, die sehr religiös zum Beispiel auch teilweise sind, dann auch diese religiösen, wahnhaften Gedanken haben während einer solchen Psychose. Ist das richtig? Macht das Sinn?
Das ist richtig, aber tatsächlich haben auch Menschen, die normalerweise gar nicht so besonders religiös sind, manchmal Gedanken, die sozusagen sehr viel mit Religion zu tun haben, weil Religion ja eigentlich eine gute Erklärung für meine eigene Bedeutung bietet. Was wir aber zum Beispiel deutlich sehen, ist, dass Menschen, die schlechte soziale Erfahrungen gemacht haben, häufig, wenn sie wahnhaft sind oder auch, wenn sie Stimmen hören, sehr viel abwertende Stimmen hören und den Wahn als bedrohlich erleben, sich bedroht oder verfolgt fühlen, das Gefühl haben, Menschen sprechen negativ über sie, während Menschen, die viele positive soziale Erfahrungen gemacht haben, wenn sie wahnhaft werden, eher einen Wahn entwickeln, der in dem sozusagen sie selber als etwas ganz Besonderes zum Beispiel gelten, also eher zum Beispiel einen überwertigen Wahn entwickeln oder sich in Wahnfähigkeiten zuschreiben, die sie vielleicht gar nicht haben, wie zum Beispiel. Und da wären wir jetzt bei einem weiteren Symptomkomplex, haben solche Menschen häufig den Gedanken, sie könnten entweder andere Menschen positiv beeinflussen oder die Gedanken anderer Menschen erkennen und anderen Menschen helfen und das sei auch ihre besondere Aufgabe und so weiter. Das sind Wahninhalte, die eher auftreten, wenn jemand positive soziale Erfahrungen gemacht hat.
Wie schön, dass man hier schon wieder merkt, wie unser integrativer Ansatz aber auch einfach gut funktioniert, weil nicht nur in der Verhaltenstherapie, nicht nur in der tiefen Psychologie und auch nicht nur in der systemischen Therapie geht es um die Biografie irgendwo, sondern auch ein Stück weit in unserer medizinischen Perspektive, obwohl wir uns hierbei natürlich jetzt vor allem um diese Dopaminhypothese kümmern. Und da fand ich noch eine Sache total spannend, und zwar du hast gesagt, eigentlich ist es sortiert, eigentlich ist es top-down, das heißt, wir haben einen Einfluss darauf, wie unser Dopamin ausgeschüttet wird, durch Vorfreude, durch Enttäuschung, also indirekten Einfluss, sage ich jetzt mal. Und wenn das nicht funktioniert, kann man dann sagen, das ist so ein bisschen top-up, weil...
Bottom-up?
Ja, bottom-up.
Bottom-up, genau. Genau, bottom-up heißt es.
Top-up, genau. Oder bottom-up, sagt man auch.
Genau. top-down?
Genau, genau, top-down.
Das ist normalerweise, bottom-up ist es, wenn es sozusagen, wenn die gestörte Dopaminausschüttung das Denken sozusagen so modifiziert, dass zum Beispiel ein Wahn entsteht.
Genau, weil da im Endeffekt das Dopamin einen Einfluss darauf hat, dass wir uns die Erklärung suchen. Also
genau.
Ja, und ich fand, das dachte ich, ich fasse es einfach nochmal kurz zusammen, weil ich das so treffend fand, was du da gerade alles gesagt hast und sehr einleuchtend auch, dass dann erst das kommt und dann suchen wir nach Erklärung und eigentlich ist es genau andersherum. Mhm. Und da würde mich jetzt auch mal interessieren, okay, wie kommt es denn dazu, dass bei Menschen mit einer schizophrenen Störung das andersrum funktioniert? Warum ist das so? Was gibt es da für Gründe?
Warum das Dopamin da so unordentlich ist, da sind wir natürlich sofort wieder multifaktoriell unterwegs. Also wir wissen, dass bei der Schizophrenie sich eine ganze Reihe von Ursachen quasi aufeinander stapeln und irgendwann eine Schwelle erreichen, bei der sozusagen dann eine Schizophrenie entsteht. Das eine ist sozusagen, es gibt eine genetische Komponente. Die genetische Komponente hat mit ganz vielen verschiedenen Gen-Loci, also verschiedenen Genstellen zu tun. Da gibt es welche, die einen ganz starken Einfluss haben. Da gibt es welche, da müssen ganz viele einzelne davon zusammenkommen. Man hat insgesamt fast 300 Gen-Loci identifiziert, die damit zu tun haben, dass sich eine Schizophrenie entwickelt. Einige davon sind, wie gesagt, sehr stark. Da reichen 2 oder 3 und dann ist die Schwelle schon fast erreicht. Andere sind schwächer. Das ist sozusagen aber ein Faktor. Man geht davon aus, dass der aber eine relativ große Rolle spielt. 60-80% dieses sozusagen Stapels ist Genetik. Dann gibt es einen zweiten Komplex, der auch sehr biologisch ist, nämlich Erkrankungen des Gehirns oder Verletzungen des Gehirns spielen eine Rolle. Vor allen Dingen entzündliche Erkrankungen, und man geht davon aus, dass bei Schizophrenie Entwicklung tatsächlich auch entzündliche Prozesse eine Rolle spielen. Das können Erkrankungen des Gehirns bereits im Mutterleib sein, das können spätere Erkrankungen sein, das können Verletzungen sein. Das macht sozusagen das Gehirn dann insgesamt anfälliger. Dann gibt es einen weiteren Komplex, der sich tatsächlich auch sehr biologisch auswirkt, weil er einen großen Einfluss auf unsere Neurotransmitterwelt, sozusagen unsere innere Neurotransmitterwelt hat, unsere individuelle, nämlich die Frage, wie viel Stress ist eigentlich in der Kindheit erlebt worden und wie viel ist dem Kind ermöglicht worden oder beigebracht worden, mit diesem Stress auch umzugehen. Also alleine Stress zu erleben, ist nicht zwangsläufig etwas, was das Risiko für Schizophrenie erhöht, aber nicht sozusagen wenn jemand nicht hat lernen können, mit diesem Stress umzugehen, dann kann das sozusagen dazu führen, dass bestimmte Neurotransmitterkonstellationen da sind, die einfach empfindlicher sind, dass sie ausgelenkt werden.
Und da ja auch dieses schöne Stichwort nochmal Resilienz. Ich werfe heute einfach mal mit Stichworten um mich, aber das beschreibt ja eigentlich genau das, was du gesagt hast. Und zwar das, wie kann ich mit stressigen Situationen zum Beispiel umgehen aufgrund von meiner Resilienz, aufgrund von meinen Ressourcen, die ich habe und dass nicht der Stress an sich das Problem ist. Da macht die Dosis auch das Gift, aber auf der anderen Seite auch, wie gehe ich damit um? Wie haben meine Eltern mir beigebracht, wie ich solche Situationen überstehe und bewältigen kann? Ja,
genau.
Also spannend, was wir da wirklich auch alles an biologischen Ursachen für die Schizophrenie finden und erinnere mich.
Ich bin noch nicht fertig.
Du bist noch nicht fertig, da kommt ja noch viel mehr. Ja, Ulrike, dann will ich dich gar nicht aufhalten, dann weiter geht's.
Genau. Ganz wichtiger Faktor, ganz traurig wichtiger Faktor. Wir vermuten, dass wir einen Anstieg der Zahlen von Schizophrenen haben, weil der Cannabiskonsum so stark angestiegen ist. Wir wissen, dass Drogen vor Konsum, aber vor allem Cannabiskonsum, wenn er früh beginnt, die Neigung oder den Ausbruch einer sonst vielleicht nie ausbrechenden Schizophrenie sozusagen fördert. Das heißt, das ist einfach häufig das Stück, was auf den Stapel noch drauf muss, und das Stück ist relativ groß, ne? Und deshalb erkranken Menschen an Schizophrenie, die ohne Cannabiskonsum nicht an Schizophrenie erkrankt wären. Wir wissen, dass das Gehirn eines jungen Patienten mit frühzeitig begonnenem Cannabiskonsum tatsächlich auch ganz ähnliche Veränderungen aufweist, wie bei einem jungen erkrankten Schizophrenen, der aufgrund anderer Faktoren sozusagen an der Schizophrenie erkrankt ist. Das ist natürlich einer der Gründe, warum ich eine ganz klare Position habe. Ab 25 spielt das nicht mehr so eine große Rolle. Mit 25 ist das Gehirn so reif, dass diese Prozesse abgeschlossen sind, die diese Strukturveränderungen sozusagen bedingen. Und dann sollen die Leute von mir aus gerne auch recreational Cannabiskonsum haben, so viel sie möchten. Aber bei sehr, sehr jungen Menschen führt es einfach dazu, dass viel, viel mehr Menschen an Schizophrenie erkranken.
Also du hast ja gerade schon mal gesagt, dass sich in dem Gehirn was verändert, wenn Menschen an einer Schizophrenie erkrankt sind. Und du hast ja auch schon mal gesagt, dass das bei Menschen, die früh Cannabis konsumieren, ähnlich aussieht. Und da hat sich gerade bei mir so ein Fragezeichen im Gehirn aufgeploppt und sich gefragt, okay, wie sieht das denn dann aus?
Neuere Studien sagen, oder es gibt viele Hinweise in neueren Studien, dass in der ersten Zeit einer schizophrenen Entwicklung, und zwar bereits bevor eine Psychose, also Positivsymptome auftreten, in der Regel schon Negativsymptome sich langsam entwickeln und das sehr stark mit dem Neurotransmitter Glutamat zusammenhängt. Und damit, dass die Rezeptoren für Glutamat weniger empfindlich werden. Glutamat ist ein anregender Neurotransmitter, der in ganz vielen Bereichen des Gehirns vorkommt, genauso wie es Dopamin, und dort unterschiedliche Funktionen hat. Aber es sieht so aus, als wenn eben die Empfindlichkeit von bestimmten Rezeptoren für Glutamat bereits früh sozusagen reduziert ist und erst im zweiten Schritt dann durch ein Ineinandergreifen verschiedenster Neurotransmitter diese Veränderung im Dopaminsystem auftritt. Möglicherweise auch im Zusammenhang mit dem Glutamat und dem in vielen Bereichen als sozusagen Gegenspieler dienenden GABA, möglicherweise aber auch über eine Brücke von Serotonin. Also da spielen ganz viele verschiedene Neurotransmitter eine Rolle und es gibt im Gehirn unheimlich viele Kompensationen, die sozusagen, wenn irgendwas sozusagen aus dem Gleichgewicht gerät, dafür sorgen, dass an einer anderen Stelle sozusagen wieder was gegenreguliert wird. Aber irgendwann reichen diese Gegenregulationsprozesse halt nicht mehr aus und dann kommt es halt zu diesem Übermaß von unordentlichem Dopamin und zu einem richtigen schizophrenen Schub. Und wenn jemand jung erkrankt ist oder auch länger krank ist, dann sieht man am Gehirn, dass weniger graue Substanz da ist, das heißt weniger Zellen, und dass die Bahnen, die sich eigentlich im Laufe der Reifung des Gehirns, also wir haben mit 11, 12, 13 wahnsinnig viele Verbindungen zwischen den Gehirnzellen. In den nächsten Jahren wird das nur langsam dünner, und ein erwachsenes Gehirn hat relativ ordentliche Bahnen. Also da ist es sozusagen alles recht geordnet, und es ist relativ klar, was mit was verbunden ist und wie die Funktionen sind. Und das reift alles im Laufe der Pubertät. Und wenn jemand an einer Schizophrenie erkrankt, und auch wenn jemand früh angefangen hat, Cannabis zu konsumieren, dann sehen die Bahnen nicht so schön ordentlich aus, dann sehen die chaotisch aus. Dann sind mehr, zum Teil mehr Bahnen da, es sind trotzdem weniger sozusagen gut funktionierende Verbindungen zwischen den einzelnen Gehirnzellen da, und das Gehirn insgesamt ist in der Funktion eingeschränkt, und das sieht man eben auch in der Struktur. Und das sieht man auch daran, dass die Patienten dann im Verlauf auch neurologische Störungen entwickeln, also Bewegungsstörungen und kognitive Störungen und so weiter.
Kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn man Spaghetti einmal ungekocht hat? Und wenn man sie kocht, sind sie ja auch alle so ein bisschen unstrukturiert, durcheinander, sind so gewellt und so weiter. Kann man sich das so bildlich für unsere Zuhörenden vorstellen? Ich weiß, ich komme immer mit fantastischen Metaphern hier um die Ecke.
Ja.
Okay, alle WissenschaftlerInnen da draußen, bitte kurz die Ohren zu machen, wenn ich mit meinen Metaphern um die Ecke komme. Aber ich glaube, wir haben alle jetzt ein Bild vor Augen und vielleicht auch ein bisschen Hunger. Aber ich glaube, das hat uns nochmal klar gemacht, auch was da wirklich auch neurologisch passiert. Auch was du meintest mit den Bewegungsstörungen und so. Und das ist jetzt wirklich auch eine psychische Erkrankung, wo man anhand der neurologischen Folgeerkrankung wirklich merkt, hey, da passiert mega viel im Gehirn. Und ich glaube, das ist auch nochmal super, super wichtig zu sagen, weil das natürlich was ist, was diesen biologischen, medizinischen Aspekt so extrem gut widerspiegelt. Und jetzt würde ich mal sagen, wir haben schon mega viel gelernt, jetzt erstmal über diese, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich doch trotzdem nur noch Grundlagen der Schizophrenie aus der biologischen Perspektive. Und mich würde interessieren, was macht man jetzt? Also was macht man, um diesen Menschen zu helfen, weil es ja doch ein extremer Leidensdruck ist, ob er jetzt durch die positiven oder die negativen Symptome hervorgebracht wird, aber es ist ja ein extremer Leidensdruck dann auch da. Was macht man?
Die meisten Patienten, die in so einer Situation ärztliche Hilfe suchen, haben nicht nur diese Symptome, die mit Wahrnehmung, mit Denken und so weiter zu tun haben, sondern natürlich auch ganz, ganz viel Angst. Das ist ja eine ganz, ganz schreckliche Erfahrung. Auch Patienten, die schon mehrfach diese Erkrankung oder diesen mehrfach Schübe hatten, haben häufig in der Psychose sehr viel Angst. Das heißt, eine ganz wichtige Sache, die wir tun müssen am Anfang der Behandlung, ist, dass wir den Patienten die Angst nehmen. Das tun wir natürlich darum, indem wir ihnen Beziehungen anbieten, indem wir ihnen eine sichere Umgebung anbieten, aber auch indem wir ihnen Medikamente, die einfach angstlösend sind, geben. Das sind Medikamente, die, wenn man sie einfach so einnimmt oder gegen sozusagen andere Ängste einnimmt, ein hohes Abhängigkeitspotenzial haben. Das haben sie bei der Behandlung von psychotischer Angst nicht. Das ist gut beforscht in großen Studien. Die Patienten kriegen keine Abhängigkeit, aber diese Medikamente sind sozusagen einer von zwei wichtigen medikamentösen Schritten, die wir gehen müssen, um dem Patienten in der akuten Psychose zu helfen. Das Zweite, was wir natürlich versuchen, ist, das Dopamin wieder zu normalisieren. Und das geht mit Medikamenten. Da gibt es Medikamente, die halt die Rezeptoren, die eine besondere Rolle dabei spielen, dass eben diese Gefühlsregulationen, die dann zu Wahn- und Wahrnehmungsstörungen führen, auftreten, regulieren und die sozusagen diese Rezeptoren blockieren. Die blockieren diese Rezeptoren in Unterschieden. Also die Medikamente sind etwas unterschiedlich. Manche wirken vor allen Dingen auch beruhigend, tragen gut dazu bei, dass die Patienten eine Angstlösung empfinden. Und die Medikation ist tatsächlich wirklich sehr, sehr hilfreich. Wenn die Patienten früh in die Behandlung kommen, ist meistens die Symptomatik innerhalb von wenigen Tagen deutlich, deutlich gebessert. Sie haben nicht mehr so viel Angst, sie können sich besser wieder nach außen orientieren und so weiter. Viele der Patienten haben in der akuten Phase auch ihre Fähigkeit, etwas zu entscheiden, verloren. Die sind voll von Ambivalenz und sind mit ganz vielen täglichen Dingen überfordert, weil sie so überschwemmt sind von diesen intensiven Gefühlen. Das heißt, was wir zusätzlich auch noch tun, ist, dass wir die Patienten massiv entlasten in der Klinik. Die brauchen halt zum Beispiel einfach nicht mehr drüber nachzudenken, ob sie jetzt was essen möchten oder nicht, sondern sie bekommen eine nahrhafte und gut schmeckende Mahlzeit vorgesetzt, die sie sich auch aussuchen können. Auch beim Aussuchen helfen wir, wenn das schwer fällt. Der Tag wird strukturiert. Es gibt viel Ruhe, ohne dass es gleich dazu führen muss, dass ich mich im Haus einsperre und nicht mehr versorgt bin und schlussendlich irgendwann nichts mehr zu essen habe und so weiter. Ne? Sondern es gibt halt die Möglichkeit, Ruhe und Sicherheit und auch Sicherheit in der Beziehung, ne? Freundliche Gesichter, die einen anlächeln, einem die Hand reichen und so weiter. Das hilft zusätzlich zu den Medikamenten wirklich sehr. Manchmal ist es auch wichtig, und das können wir mit den Patienten auch ganz gut besprechen, dass wir so ein bisschen den Bewegungsraum beschränken, damit nicht so viele Entscheidungen zu fällen sind. Das finden die Patienten häufig auch erleichternd.
Also spielt da bei der medikamentösen Therapie vor allem das Aufräumen in dem Dopaminsystem eine riesengroße Rolle, aber zudem natürlich auch diese sozialen und psychologisch-psychotherapeutischen Aspekte, die da wahrscheinlich auch auf der Station einfach eine Riesenrolle spielen, was du gerade gesagt hast mit der Beziehung und so weiter. Und zu der medikamentösen Therapie, da würde mich noch interessieren, gibt es da irgendwelche Nebenwirkungen, weil man sagt ja auch immer, Medikamente, die keine Nebenwirkungen haben, haben auch keine Wirkung und so weiter und so fort. Das ist ja so ein schöner Spruch. Gibt es da auch Sachen, die bei den Patienten und Patientinnen häufig nicht so gut sind, wenn sie diese Medikamente einnehmen?
Viele von den Medikamenten wirken am Anfang beruhigend, das ist angenehm, aber auf die Dauer machen sie müde. Da muss man gucken, wie man die Medikamente gut über den Tag verteilt, damit das müde machen eher nachts auftritt und nicht tagsüber. Viele von den Medikamenten, weil ja Dopamin in ganz vielen Bereichen des Gehirns als Neurotransmitter dient, machen Nebenwirkungen im Bereich des Bewegungsapparates. Es kommt unter Umständen zu einer gewissen Muskelsteifigkeit dazu, dass gegenläufige Bewegungen schlechter ausgeführt werden können. Wie viele andere Medikamente können die Medikamente auch Magen-Darm-Symptome machen, also Übelkeit oder Durchfälle oder sowas. Es gibt bei einigen Medikamenten so Exoten-Nebenwirkungen. Wenn wir in der Klinik Patienten mit Medikamenten behandeln, dann können wir, und das ist ja das Glück im Krankenhaus, sofort auf Nebenwirkungen reagieren. Wenn ein Patient also sagt, das weiß ich nicht, ich kriege von dem Medikament Kopfschmerzen oder ich muss mich übergeben oder sowas, können wir sowieso sofort schauen, dass wir das Medikament entweder ersetzen oder mit dem Patienten nochmal überlegen, ist das vielleicht etwas, was in der Eindosierung jetzt nur auftritt und nach einer Weile verschwindet oder so. Dennoch ist es so, dass Antipsychotika Nebenwirkungen haben und die Nebenwirkungen auch zum Teil unangenehm sind und auch immer wieder dazu führen, dass Patienten die Medikation nicht mehr weiternehmen möchten.
Das war nämlich gerade auch was in meinem Kopf so aufgeploppt ist, im Sinne von, okay, wie ist die Compliance? Und dass ich da glaube, dass dieser Austausch, diese Kommunikation auch auf Station bei der medikamentösen Einstellung eine riesengroße Rolle spielt, einfach damit man Nebenwirkungen, die zu einer nicht weiteren Einnahme führen könnten, behebt, indem man vielleicht die Medikation wechselt. Genau. Die Compliance zu stärken.
Genau, und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich bin jetzt eine Ärztin, die wirklich sehr, sehr lange mit dem Patienten gemeinsam schaut, was ist für diesen individuellen Patienten die richtige Medikation. Die Patienten sind ja, oder jedes Gehirn ist anders. Ne? Wir haben eben gerade schon drüber gesprochen, es gibt ganz viele Faktoren, die sozusagen dazu geführt haben können, dass jemand an einer Schizophrenie erkrankt. Es gibt zum Glück haben wir nicht alle das gleiche Gehirn, sondern jeder hat sein eigenes. Und deshalb ist es manchmal ein gewisser Weg, bis wir eine gute Medikation gefunden haben. Und das Entscheidende, das hat man tatsächlich beforscht, das Entscheidende für die Prognose der Erkrankung oder dafür, wie sich die Erkrankung weiterentwickelt, ist tatsächlich die Beziehung zum Psychiater. Also das sozusagen gemeinsam miteinander schauen, welche Medikation könnte wirksam sein, welche Medikation bin ich bereit, auch über einen längeren Zeitraum einzunehmen, weil wir wissen, die Erkrankung kann unter Umständen nur einmal auftreten und wieder ausheilen. Das wissen wir, wenn jemand zum ersten Mal erkrankt ist, nicht, ob die Erkrankung in Schüben verlaufen wird oder zu einer chronischen Erkrankung führen wird oder nur einmal auftritt. Aber die Empfehlung ist doch, die Medikation nicht direkt, wenn es einem wieder gut geht, abzusetzen, sondern zunächst noch eine Weile weiterzunehmen und auch ganz, ganz langsam zu reduzieren und zu gucken, treten wieder Krankheitssymptome auf oder geht es mir weiterhin gut? Es gibt Untersuchungen, die sagen, es ist auch durchaus möglich, nach erster und zweiter Episode die Medikation nochmal wieder abzusetzen. Aber die Prognose ist wesentlich günstiger und wir sehen die Patienten dann auch im Krankenhaus gar nicht wieder. Das freut mich immer ganz besonders. Wenn das gut in Zusammenarbeit mit einem Psychiater ganz langsam passiert und nicht einfach sozusagen aus einer vollen Medikamentendosis die Medikamente einfach abgesetzt werden. Häufige Gründe dafür, Medikamente abzusetzen, ist, dass sie nicht selten leider sexuelle Funktionsstörungen machen und die Betroffenen, häufig ja jungen Patienten, die Medikation dann nicht mehr weiternehmen wollen.
Und genau da spielt ja auch die Beziehungsebene wieder eine Riesenrolle, weil genau da ist es wichtig, dass da die Scham so ein bisschen aus dem Raum rausgeht und dass man über solche Sachen kommunizieren kann, um zu schauen, okay, wie kriegen wir das mit einem anderen Medikament hin, was vielleicht nicht das gleiche Nebenwirkungsprofil hat.
Genau, das ist eine Möglichkeit. Oder wie weit können wir mit der Medikation runtergehen oder können wir sogar einen Auslassversuch wagen, weil es im Moment gar keine Symptome gibt. Wenn Menschen unter einer schubförmigen Erkrankung oder sogar einer chronisch werdenden Erkrankung leiden, wenn sich das herausstellt im Laufe der Erkrankung, dann ist die Empfehlung, nie abzusetzen, sondern immer mit einer ganz niedrigen quasi Phasenprophylaxe weiter zu behandeln. Das scheint tatsächlich dazu zu führen, dass, wenn eine Verschlechterung auftritt, die Medikation viel, viel besser greift. Man stellt sich das so ein bisschen so vor, als wenn im Gehirn bei jemandem mit einer Schizophrenie, die schubförmig verläuft, im Schub sozusagen im Bereich des Dopamins irgendein Sollwert verstellt ist. Mit dem Medikament drückt man diesen Sollwert sozusagen, drückt man das Dopamin sozusagen runter. Der Körper fängt aber an, dagegen zu drücken. Und deshalb braucht man sozusagen eine gewisse Medikamentendosis. Geht der Schub langsam zurück, wird der Sollwert wieder normaler und der Patient braucht dann nicht mehr so viel Medikament, um den Sollwert normal zu halten. Wenn jetzt ein Patient, und leider scheint das zu der Erkrankung so ein bisschen dazu zu gehören, sein Medikament mit Beginn eines Schubs absetzt, dann überschießt häufig diese Sollwerteinstellung. Der Schub wird noch schlimmer und man braucht noch höhere Dosen, um die Dopaminspiegel wieder zu senken an Medikamenten. Und so kann sozusagen Medikamentenwirkung verloren gehen. So kann ein Medikament, das vielleicht im letzten Schub noch geholfen hat, gerade deshalb nicht mehr wirken, weil es abgesetzt worden ist. Und weil es plötzlich abgesetzt worden ist zu einem Zeitpunkt, wo wieder die Sollwertverstellung stärker geworden ist. Ist das einigermaßen verständlich gewesen?
Ja, doch. Ich finde schon, ich habe mir das die ganze Zeit parallel so ein bisschen vorgestellt mit so einem Deckel, der drauf gehalten wird. Mhm. Und wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, dass in einem Gefäß, wo man einen Deckel drauf hält, der Druck die ganze Zeit relativ hoch ist eigentlich. Und der Deckel drauf ist, dann ist ja dadurch auch der Druck hoch, aber es kann halt nicht raus. Und wenn man dann den Deckel runternimmt, dass es dann einfach komplett überschießt, weil ja mit einem Mal dieser ganze Druck nach außen austreten kann. Mhm. Und so habe ich mir das vorgestellt.
Ja, naja, es ist ja nicht so sozusagen so, dass das Medikament soll sozusagen runterregeln, obwohl eigentlich irgendwo im Gehirn dieser Sollwert bleibt, solange wie der Schub da ist.
Also es geht ja darum, dass es das runterhält und dass wenn man aber in diesem Moment, wo es ja sowieso ansteigt, dann die Medikation abnimmt.
Und das ist halt häufig der Punkt, wo die Patienten absetzen.
Ja.
Das scheint irgendwie damit zusammenzuhängen, dass wieder ein Schub kommt, dass die Patienten, dass da steigt so eine Überzeugung auf, ich will dieses Medikament nicht mehr nehmen, es könnte mir schaden. Vielleicht einfach auch, weil dieser Sollwert wieder nach oben möchte.
Mhm.
Ne? Weil dieser Sollwert wieder dieses Dopamin hochstellen möchte. Aber das ist so ein kognitiver Prozess, den wir auch ganz schwer nur verstehen, der aber macht, dass Verläufe sehr viel ungünstiger werden.
Und da ist es dann einfach wichtig, vielleicht auch zusammenfassend zu sagen, Leute, die Beziehung mit dem Therapeuten, Therapeutin, mit dem Psychiater, mit der Psychiaterin ist so unfassbar wichtig, dass man genau diesen Moment dann auch nicht verpasst und dass man da gemeinsam schauen kann, was machen wir, und dass es halt nicht dazu kommt, dass die Medikamente in Eigenregie abgesetzt werden, weil sowas ist in der Medizin generell erstmal keine gute Idee. Am besten immer einmal kurz Rücksprache halten. Vielleicht als Tipp für die Außenwelt heute nochmal, wenn ich überhaupt schon an der Stelle bin, wo ich Tipps geben darf. Aber das würde ich erstmal so sagen.
Ja, ich denke auch, dass es immer gut ist, wenn man das besprochen hat und wenn man es vielleicht auch gemeinsam macht. Ne? Selbst wenn man sagt, okay, ist vielleicht eine wagemutige Sache, aber wenn der Psychiater Bescheid weiß, dann hat man eben als Patient zum Beispiel auch die Möglichkeit, kurzfristig anzurufen und zu sagen, wissen Sie noch, wir haben abgesetzt, ich glaube, ich brauche mal ganz schnell einen Termin, das war keine gute Idee.
Ja, voll. Und genau das ist ja dann das, was die Beziehung ausmacht, dass man dann eben sagen kann, oh, ich muss jetzt wirklich Rücksprache halten, kurzfristig, weil es eben so und so ist.
Genau.
Super spannend, worüber wir hier jetzt heute alles schon geredet haben. Ich habe tatsächlich keine offenen Fragen mehr auf meiner Liste.
Wie schön.
Falls du aber irgendwas hast, was du jetzt am Ende dieser Folge nochmal loswerden möchtest, irgendwas, dann darfst du das gerne jetzt auch noch sagen.
Ich würde gerne, glaube ich, sagen, dass ich Patienten, die von Schizophrenie betroffen sind, immer sehr gerne Mut mache und sage, das ist nicht das Ende der Welt. Es gibt ganz viele Dinge, die man tun kann, um den Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen, und es gibt ein Leben mit der Erkrankung oder manchmal auch ein Leben nach der Erkrankung.
Das hast du total schön gesagt, und ich glaube, mit den Worten verabschieden wir uns, oder? Es war sehr schön mit dir. Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich auch.
Und wir sehen uns. Und alle da draußen, wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.